TV-Hammer. Florian Schmidt-Sommerfeld vereinbart Sonderkonditionen mit Sky.
Du meinst das Marzipan, was du gestern gepostet hast?
Das habe ich ja erst gestern erfahren. Ich hatte ja ein Gespräch wegen meiner möglichen Vertragsverlängerung bei Sky. Und dann ist mir gewahr geworden, dass man so zwischen den Zeilen davon spricht, dass viele Prominente ja dazu übergehen, wenn sie bei TV-Shows auftreten oder auch Moderatorinnen und Moderatoren irgendwie so abstruseste Vorstellungen zu haben, nur Mondwasser trinken, nur eine bestimmte Art von Blumen in der Umkleide zu haben. Und von dir habe ich gehört, dass es tatsächlich wohl eine Forderung sein soll, für jede Übertragung, in der du dabei bist, ob als Kommentator, Moderator, was auch immer.
Du hast doch
ein Kübel voll Marzipan.
Du hast doch neulich, hätte ich wirklich gerne, wäre für mich, finde ich, auch eine Forderung, die
völlig legitim wäre. Warte ganz kurz, ich habe das natürlich bei mir in der Insta-Story, auf meinem Instagram-Profil Buschi Buschmann, habe ich das natürlich
gefunden. Ja, es war mir klar, dass du wieder nur Werbung machen willst. Und genau auf diesem Instagram-Account hast du doch neulich rausposaunt, ich sei nicht prominent genug, um bei Let's Dance mitzumachen zum Beispiel. Also ist doch eigentlich auch klar, dass ich dann nicht prominent genug bin, um irgendwo Forderungen zu stellen.
Doch, weil du gut genug bist. Du giltst ja als der Foden der Sportberichterstattung in Deutschland.
Ja, das wäre schön, wenn ich so talentiert wäre wie der.
Sag mal, bevor wir loslegen mit der...
Würde ich mir die Scheiße hier gar nicht mehr antun. Nein, das stimmt natürlich.
Boah, so, und da sieht man es übrigens.
Bist du eher Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Das ist jetzt die Frage.
Nee, ich bin tatsächlich jemand, der mit Hingabe, Leidenschaft und Liebe zur Sache agiert. Mir sind die
Neymar Junior.
Mir sind die LKW da unten immer ein bisschen viel, die da anstehen.
Könntest du eigentlich dein Handy so ein bisschen mehr kippen, weil ich sehe genau deinen Mund, aber nichts von deinen wunderbaren Augen. So, jetzt sehe ich dich auch.
Ich bin doch hinter dem Mikrofon mit meinem Popschutz.
Sollen wir anfangen mit jetzt dem Köppen?
Was machen wir denn bei Sonderfolgen? Ist ja eine Sonderfolge heute. Sonderfolge.
Oh Gott. Leute, jetzt wisst ihr, wie dankbar wir Jan sein können, dass der den Opener. Habt ihr das eben gehört? Das wäre ein Opener, den Buschi machen würde, wenn
er. Sexy and I know it. Da kommt
Jan.
Vom Hotel.
Jetzt hör auf mit deinen Mails. Jan, erlös mich.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm. Oh,
Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
So.
Zur Sache, Schätzchen.
Ist das
nicht ein Film mit Uschi Glas? Zur Sache,
Schätzchen?
Ja, das
weiß ich nicht, aber dieses Zitat kommt mir auch bekannt vor. Aber ich weiß nicht, aus welchem Film es ist.
Ja, vor allem aus welchem Jahrhundert. Aber ich glaube, es ist ein Film mit Uschi Glas. Die älteren Boomer unter unseren Hörerinnen und Hörern, bitte mal ganz kurz eine Einordnung unter dem Papierflieger oben rechts, gerne unter dem Instagram-Account Buschi Busch.
Sag mal.
Ach so, pass auf, bevor wir loslegen, weil das für Irritationen gesorgt hat. Gestern hatte ich ja totalen Schabernack, warum auch immer. Das mag echt pandemiebedingt sein, weil ich zu wenig rauskomme.
Ja, er ist wortbrüchig geworden und einen Monat hat er sein Twitter-Ende ausgehalten, dann kam er doch wieder an.
Aber pass auf, ich habe tatsächlich, weil ich dachte, komm, das ist bestimmt geil, weil das so herrlich auf vielen Ebenen doppeldeutig war, weil im Moment ist ja alles im Fernsehen, wenn irgendjemand für irgendwas irgendwo hingeht, für ein paar Sachen, dann ist ja alles ein TV-Hammer im Moment. Ich schmeiß mich ja immer weg. Und deshalb dachte ich, als dann die Verpflichtung von Wolf Fuß durch Sat.1 für die Spiele, die sie im Fußball übertragen, bekannt wurde und das auch wieder mit TV-Hammer tituliert wurde, habe ich gedacht, so, jetzt kommt einmal mit einem Comeback die große Rache des Frank Buschmann auf Twitter an Florian Schmidt-Sommerfeld. Und dann habe ich gedacht, komm, geh nochmal, melde dich nochmal einmal an. Dann wusste ich übrigens nicht, ob ich überhaupt noch wieder meinen Account reaktivieren konnte. Ich glaube, das war so auf der letzten Rille. Und dann habe ich eben gepostet, wie war das? Der beste Fußballkommentator ist zurück. Und dann habe ich, ich dachte, hier Florian Schmidt-Sommerfeld, Fragezeichen, was ein Comeback, weil du ja auch früher mal bei RAN warst. Und dann dachte ich, das ist auf so vielen Ebenen lustig. Aber es kam kaum Reaktion. Die beste Reaktion war ein Konter, so nach dem Motto, dass ich geschrieben habe, von wegen der beste Fußballkommentator. Ich dachte, es wäre Florian Schmidt-Sommerfeld, schrieb einer. Und der zweitbeste Fußballkommentator ist zurück auf Twitter. Da muss ich sagen, war der Konter das Beste. Er kam aber nicht von dir.
Na? Nee, der kam nicht von mir.
Ja. Nee. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann meinen Account wieder deaktiviert und bleib jetzt auch endgültig weg, weil ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, ist das schon eine Form von Sucht, dass man dann, wenn man so einen Schabernack im Nacken hat, dass man dann unbedingt so ein Ding nochmal loslassen will. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja völlig gaga und bin ganz schnell wieder weg gewesen. Und mein Account hat auch übrigens keine Follower mehr und nix. Das habe ich beim Wiedergehen gesehen. Das war schon alles auf Null gestellt. Null Follower, null, also es war, glaube ich, gestern war wahrscheinlich der letzte Tag, wo ich noch einmal kurz was machen konnte.
Ja, weiß ich nicht. Ach, wahrscheinlich wird er doch, keine Ahnung, käme mir nicht aus. Am Ende wird er doch wahrscheinlich eh nur stillgelegt und du könntest ihn sinnvollerweise immer wieder reaktivieren und wenn mit ein bisschen Arbeit im Hintergrund, aber ja, weiß ich
auch nicht. Ich dachte nur im Nachhinein dann, es war doch inkonsequent. Da wird sicherlich auch viele geben, die jetzt sagen, er ist der inkonsequenteste Mensch der Welt. Bei denen möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich entschuldigen.
So. Kommen wir jetzt zur Sache, Schätzchen.
Ah, schön. I'm sexy and I know it.
Buschi, ich hab's ja jetzt auch endlich bekommen.
Ja, wir haben neulich schon mal drüber gesprochen. Holy moly. Ja, also holy, das ist Energy.
Ja, nicht nur. Das ist aber ja auch, also was ich zum Beispiel gestern
Holy
noch mal
Drinks,
hab,
das sind, ja. Also das ist schon, das unterstütze ich schon bei Chaka Chaka, dass dir gut geht. Meine ich. Nein, nee, Chaka Chaka, nein, guck mich nicht so an. Das gibt ordentlich Energie.
Okay. Also ich benutze das, wenn ich arbeiten muss und wach bleiben will, dann nehme ich die Energy Drinks. Aber es gibt ja auch welche, die Holy Iced Tea. Ich habe gestern den Blackberry Black Tea getrunken. Der war extrem geil. Und das Witzigste war, meine Eltern beäugen das ja immer sehr kritisch, wenn ich sowas trinke.
Ja.
Dann meinte ich zu meiner Mutter, willst du probieren? Hat sie, ja. Ach, das schmeckt ja wirklich ganz gut.
Ja, und das ist es ja auch, was so der Claim ist, ne? Also wirklich eine Alternative zu ungesunden Softdrinks. Deshalb guckt deine Mutter bei dir so. Da so besonders drauf. Geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Ja. Ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Kein Taurin. Das ist der Punkt, genau.
Und übrigens, das hat mich echt geflasht, weil es schmeckt so, es ist sehr easy, packst ja einfach da dein Pulver, Granulat oder wie man das nennt, in diesen Holy Shaker. Und das Krasse ist, es schmeckt so intensiv. Also ich dachte mir fast, boah, ich muss noch mehr Eiswürfel reinpacken, weil das echt krass war. Also dass das ohne irgendwas zugesetzt ist, mir hat es echt geil geschmeckt. Blackberry Black Tea, den kann ich euch schon mal empfehlen.
Wenn ihr Holy Drinks selbst ausprobieren wollt, empfehlen wir euch dafür das Starter-Set Deluxe, ideal, um sich durch das ganze Sortiment zu testen.
Das werde ich in den nächsten Wochen für euch machen. Und zwar genauso, durchs ganze Sortiment testen. Da kriegt ihr Energy eine 14er Box, Iced Tea die 14er Box und die Hydration, das war die letzte, die mir nicht eingefallen ist, die nimmt man vor allem nach dem Sport. Da ist dann viel Elektrolyte und Mineralien und so ein Zeug ist da, glaube ich, drin, ne?
Aktuell gibt es das Set für 49,99 €. Dabei spart ihr satte 30 € zum regulären Angebotspreis. Mm. Neukunden erhalten mit dem Code Lauschangriff5. Alles zusammen. Lauschangriff5.
Weitere 5 € Rabatt. Das steht natürlich alles auch in den Shownotes.
Yeah.
Sollen wir denn wieder chronologisch anfangen?
Ja, würde ich ja vorschlagen. Ne? Aber da ich hier mittlerweile nur noch eine Randnotiz in diesem Podcast bin, würde ich sagen, wir richten
uns. Naja, ich bringe den Inhalt, du machst Werbung für deinen Instagram-Account.
Ja. Du glaubst das ja immer noch. Nach all den nachgewiesenen Fehlern und Unzulänglichkeiten, die wir dir hier nachgewiesen haben, glaubst du ja immer noch, dass du für den Inhalt zuständig bist. Dann überprüfen wir das doch mal und bitte die Dienstagsspieler aus der Champions League. Florian Schmidt-Sommerfeld.
Ja, da müssen wir natürlich anfangen mit Ansgar Knauf. Hm. Das, ich muss ehrlich sagen, da war ich mal froh für die Vorberichterstattung unserer Sky-Kollegen. Da hätte ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen, der ist ja, glaube ich, schon mal eingewechselt worden in der Liga, aber da war ich wirklich relativ baff und blank und war dann froh, ein bisschen was über den Mann zu erfahren, weil zu dem hätte ich dir jetzt ehrlich gesagt nichts sagen können. Wie ging es dir?
Ja, ich musste mich mal damit auseinandersetzen, weil ich eins der Spiele in der Bundesliga hatte, wo er eingewechselt worden ist, oder war es Pokal?
Ja, okay.
Ich weiß nicht mehr genau.
Ja. Aber das ist doch, geht dir das nicht auch so, dass man oft, ich schreibe mir dann auch immer, oh, wenn der dann zu seinem ersten Einsatz kommt und dann kommt der in der 88. und du kommst in der Konferenz gar nicht mehr dran und kannst es gar nicht mehr erzählen.
Ja, aber das ist ja dann auch okay. Also jetzt driften wir schon wieder ab, das geht ja dann in die Sportberichterstattung, aber das ist auch okay, das ist dann auch nicht deine Aufgabe, weil die Aufgabe in der Konferenz ist nicht, um alles in der Welt, auch wenn gerade in 7 anderen oder in 3 anderen oder 4 anderen Stadien die Post abgeht, dass du noch schnell unterbringst, was du über Ansgar Knauf gelernt hast, wenn er gar nicht mehr an den Ball kommt und du nicht mehr drauf bist. Also das ist dann
Quatsch,
ne? Völlig Wumpe. Ich hatte ihn aber spielend auch und hatte dann auch so Sachen rausgefunden, wie dass Jürgen Klopp ihn schon als ganz jungen Mann irgendwie wohl auf der Liste hatte und gesagt hat, Riesentalent.
Ja, aber da muss der ja 12, 13, ja, maximal 14 gewesen sein.
Ich hab's gelesen. Ich konnte es dann und durfte es auch nicht unterbringen, weil er auch in den Einblendungen, wo ich dann da war, jetzt keine herausragende Rolle gespielt hat. Und dann bringst du ja eher nur so die Daten, Alter aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, Stärken, Schwächen, was man so gelesen hat, habe ich dann auch nicht viel untergebracht. Aber ich war tatsächlich auch gestern, als ich dann die Aufstellung hörte, war ich auch überrascht, weil in einem Champions League Viertelfinal Hinspiel bei Manchester City hätte ich den jetzt auch nicht zwingend erwartet. Der hat das von den Laufwegen und so, finde ich, ganz gut gemacht. Aber du hast natürlich gesehen, gegen die Klöpse da hinten in der City Hintermannschaft, da ist vor allem aufgefallen, was Champions League von nationalen Ligen dann doch nochmal unterscheidet. Physis. Das finde ich war total auffällig, wenn der in Zweikämpfe gehen musste. Dann war oft Flugstunde, beziehungsweise geh duschen, du landest im Warmwasserbereich und merkst gar nicht, wie du da hingekommen bist. Das war so ein Eindruck, den ich gewonnen habe.
Ja, da wäre, hat Terzic ja auch so ähnlich schon quasi angekündigt, die Hoffnung wäre natürlich gewesen, dass der mal hinter die Kette startet. Mhm. Aber von dem kannst du natürlich nicht erwarten, mit Ball dann noch einen der ganz Großen da nass zu machen. Genau, und das war dann auch ein bisschen groß, diese Aufgabe. Ich meine, ist halt die Frage, was sagt uns das über den, dass sie dem offensichtlich wirklich vertrauen? Weil sonst würde das, also in einem der 34 Bundesligaspiele ihn reinschmeißen, ist nochmal was anderes. Aber das ist ja wirklich ein Statement. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, was sagt uns das über die Hazard, Brandt, die für ihn weichen mussten, das ist ja schon ein Zeichen, was ich mehr als interessant finde. Ich meine, Terzic kann es hart gesagt für den Moment egal sein. Als Cheftrainer die Aufstellung, das ist ja klar, macht er nur noch bis Saisonende. Als Co-Trainer weiß man ja, also sieht so aus, dass er bleibt, aber weiß man ja noch nicht hundertprozentig. Aber das finde ich schon interessant. Also wie unüberzeugend müssen Trainings- und Spielleistungen von gestandenen Profis da gewesen sein, dass sie für diesen Hammer und nach dem Frankfurt-Spiel ist die Bedeutung ja nochmal gewachsen, dass die da nicht reinkommen in die Startelf.
Sehr gut, Florian. In Folge, weiß ich nicht, was sind wir, 66 des Lauschangriffs, bin ich an dem Punkt, dass ich sage, sehr gut, sehr gute Sichtweise.
Das hast du übrigens schon häufiger gesagt und jedes Mal leitest du es so ein.
Sehe ich ganz genauso. Es sagt viel mehr meiner Meinung nach aus über die Bewertung der Trainings- und Spielleistungen von Hazard, von Brandt vor allem, muss man an dieser Stelle sagen, aus als die Hoffnung, die man vielleicht in Ansgar Knauf setzt. Bin ich hundertprozentig bei dir. Da habe ich da genau daran habe ich direkt gedacht, ey, was wie weit ist man, wenn man sagt, das ist jetzt meine Hoffnung in so einem Spiel wohlgemerkt. Aber sind wir auch mal ehrlich, irgendwas musste er ja machen, ne? Also irgendwas wirklich Neues musste er machen. Moukoko war jetzt nicht mehr die Alternative, weil er ausfällt bis Saisonende. Und dann zaubert er den aus dem Hut. Und das von der Grundidee, wie er es erklärt hat, fand ich das auch total schlüssig. Und er war jetzt irgendwie nicht auffallend schwächer als das, was man zuletzt von Julian Brandt oder auch, klar, Hazard war auch lange verletzt, aber ist da jetzt nicht irgendwie negativ aufgefallen. Und wie gesagt, im Vorhinein, ich habe ein paar Experten gehört, via Instagram habe ich da so Posts gelesen, völlige Verzweiflung beim BVB, das ist ja schon einfallslos und haben die sich aufgegeben? Nee, aber irgendwas musste doch verändern, wenn wir, die wir Borussia Dortmund im Laufe der Saison bewertet haben, immer sagen, warum kriegen die da nicht mal den richtigen Spirit rein, warum werden die nicht mal konstanter, die können doch. Das dürfen wir übrigens aus diesem gelungenen Auftritt bei Manchester City überraschenderweise auch wieder nicht schließen, übrigens, ja. Ne? Es war der couragierte, gute, überzeugende Auftritt. Das muss man ganz klar sagen. Das haben sie echt gut gespielt. Wir werden dann jetzt am Wochenende vielleicht schon wieder sehen, dass das nichts bedeuten muss.
Das wird wieder spannend, ne? Aber trotzdem, ich muss sagen, meine Überraschung war schon echt groß, weil ich war ehrlich gesagt darauf eingestellt, dass City Dortmund so ähnlich auffrisst, wie sie es mit Gladbach gemacht haben. Und davon kann man ja echt nicht reden, sondern ich finde, das ist ja oft so das, woran man es am Ende misst, wenn man auch sagt, es geht so ein bisschen drum, wer hatte denn das bessere Paket, welcher Coach hat den anderen vielleicht ausgecoacht, darüber wird ja oft gerne geredet. Und ich finde, so wie City sehe ich ja gefühlt sogar noch häufiger als Dortmund über 90 Minuten. Ich hatte das Gefühl, Dortmund hat wirklich City dahin gebracht, wo City nicht hin möchte. Das hohe Pressing ist ins Leere gelaufen, wie ich es ganz selten sehe. Mhm. Es gab dadurch ganz wenig Umschaltmomente. Wenn sich mal einer angebahnt hat, sind die echt sofort in den Zweikampf gekommen, was City ja überhaupt nicht mag. Also sie haben da in der Innenverteidigung zwei, die das gerne machen. Wenn wir ehrlich sind, aber sonst außer Rodri, alle anderen wollen dich ja nicht im Zweikampf schlagen. Die wollen den Ball wieder wegspielen, bevor du am Mann bist. Und das fand ich echt auffällig, dass Dortmund das überragend gemacht hat. Die haben ständig City in diese kleinen Zweikämpfe gezwungen, die denen völlig den Rhythmus nehmen. Und wo ich ehrlich gesagt, wo ich gestaunt habe, aber es mir schwer erklären kann, also entweder die Passqualität von Dortmund muss so hoch sein, dass City da wirklich immer nur hinterherlaufen konnte und es eben nicht geschafft hat, dich ständig zu dem Pass zu zwingen, den du nicht spielen willst.
Außer den von Emre Can.
So, das ist der, und das finde ich, das macht's für mich fast noch bewundernswerter, weil man sieht doch sofort, wie dir direkt von City die Hosen ausgezogen werden, wenn du ihnen einmal die Einladung gibst. Mhm. Man muss ja schon ehrlich sagen, dass ich da immer noch schwer beeindruckt bin, dass das genau einmal pro Spiel passiert ist. Weil wie gesagt, ich habe so viele Premier League Teams gesehen und wir reden nicht nur irgendwie von West Brom, sondern auch die allerbesten. Also Liverpool ist das auch passiert, die City 3-4 solcher Dinger gestattet haben pro Spiel und dann machen die dir daraus halt 2-3 Tore.
Ja, spricht schon für Borussia Dortmund, die waren offensichtlich auch gut vorbereitet und irgendwie ist es ja auch nicht so mega überraschend, dass dann häufiger mal, wir haben das ja auch in Sevilla zum Beispiel gesehen, wenn es denn wirklich an den großen Fleischtopf geht, also die großen Champions League Abende, dann ist es offensichtlich doch nicht so schwierig, diese, liebe Grüße nach Dortmund, Mentalitätsprobleme in den Griff zu bekommen, weil dann will natürlich jeder. Ich habe mich dann nur gewundert, dass ausgerechnet Can, der, ich bring den blöden Spruch jetzt auch mal, der nun partout nicht Europa League spielen will, im ersten Schritt mal alles dafür tut, dass sie Europa League spielen. Aber
ja, das ist mir zu Boulevard.
Ja, das ist auch Kacke eigentlich. Das habe ich auch ehrlich gesagt geklaut. Das habe ich auch bei Instagram gelesen. Aber ich wollte so einer Boulevard-Schlampe wie dir hier mal mit gleichem Feuer.
Sag mal.
Also. Nee, ich fand tatsächlich, Dortmund hat das gut gespielt, aber jetzt wird der Taktikfreak mich ja gleich eventuell korrigieren oder bestätigen, keine Ahnung. Was natürlich schon einfach auffällig ist, Schmizo, es ist eben, liegt auch fast ja in der Natur der Sache, bis auf wenige Ausnahmen, es sei denn, du spielst jetzt gegen Atletico Madrid oder so. Das, was in der Champions League an diesen großen Abenden passiert, kommt eben Borussia Dortmund von der Spielweise auch entgegen. Das heißt nämlich, der Gegner hat im Regelfall mehr den Ball. Sie müssen das Spiel nicht machen. Sie können ihre Stärken tatsächlich ausspielen. Dass sie dann auch mit einem Gegenpressing von City so gut klarkommen. Also nach eigenen Ballverlusten. Das, finde ich, war auffällig anders, als man schon gesehen hat. Aber generell kommt ihnen das entgegen. Das muss ich, also das war auch deutlich zu spüren, ja? Gegen irgendwelche Mannschaften, die anfangen ab 10 Meter hinter der Mittellinie und zwar in der eigenen Hälfte zu verteidigen, tut Dortmund sich einfach immer schwerer, ne?
Ja, 100%. Also da bin ich absolut bei dir und das Interessante ist ja auch, obwohl wir immer über ein Mentalitätsproblem und so reden und wir sehen Dortmund ja auch wirklich eher als, ich nenne es jetzt mal die schönen Spieler und so, was wir auch oft bewundern. Es ist schon interessant, dass in dem Fall liegt ihnen ja scheinbar das, womit ihnen die anderen in der Liga so wehtun, dass sie eben, wie man so schön sagt, ekelhaft sind, sie in Zweikämpfe zwingen und so. Und das finde ich schon sehr interessant. Warum kann denn ich habe jetzt auch keinen Einzel, also bei Can habe ich so das Gefühl, der ist immer so, aber bei vielen anderen denke ich mir schon, warum schafft der es denn mit seinen Zweikämpfen oder die alle zusammen? Warum schaffen es die, einen Gündogan, einen De Bruyne ziemlich zu entnerven oder immer aus dem Rhythmus zu bringen und so? Aber das schaffen sie nicht, wenn es gegen den FC Augsburg zum Beispiel berühmterweise immer wieder geht.
Weil es da nicht funktioniert, weil der FC Augsburg ihnen nicht den Gefallen tut, zu spielen wie Manchester City. Ich habe die dumme Befürchtung, dass sie es auch nicht könnten.
Das glaube ich auch nicht. Also Red ist aber auch nichts Schlimmes, wenn man das nicht kann. Aber es ist doch an sich das Gleiche, weißt du? Also natürlich ist es taktisch was anderes, aber von der Herangehensweise ist es doch eigentlich das Gleiche, ob du sagst, ich möchte jetzt Augsburg schlägt einen langen Ball und jetzt dann mache ich dem Stürmer schon mal die Ballannahme schwierig oder das Kopfballduell schwierig, indem ich da körperlich voll reingehe. So wie sie es eben gegen Manchester City gemacht haben. Das ist schon interessant. Das deutet wieder auf so einen Schongang hin irgendwie, den du so ein bisschen einlegst.
Ein bisschen was hat es natürlich auch immer mit dem Kopf zu tun. Das ist einfach so. Und das musst du in den Griff kriegen, dass deine überlegene Kaderqualität dir in der Bundesliga nicht in allen, aber im Gros der Spiele reicht, um knapp zu gewinnen. So, also meine Güte, das, was die Bayern seit Jahrzehnten machen.
Ja,
das stimmt. Das ist halt einfach so. Aber generell war das ein guter Auftritt und es war auch, ich will jetzt übrigens auch auf Emre Can da nicht rumtreten. Das ist übrigens schon einer, der auf dem Spielfeld, wenn wir über Mentalität sprechen, klar macht der auch mal Fehler, aber das ist ja schon einer, der vorangeht. Ne? Das muss man ja schon wirklich sagen.
Absolut.
Also da jetzt, ich bitte diesen boulevardesken Gag, den ich nur um Florian Schmidt-Sommerfeld zu gefallen gemacht habe, an dieser Stelle zu streichen.
Um mir zu gefallen und mich dann Boulevardschlampe zu nennen.
Das ist ja alles vorbereitet. Erstmal dich in Sicherheit wiegen, dann erklären, dass es eigentlich nicht mein Ding ist und dich wieder in das Licht zu rücken, wo du auch hingehörst.
Ja, Leute, das ist ja das eine, wo man sagt, hier den Kommentator finde ich eigentlich ganz gut, aber der schreibt sich seine ganzen Sprüche auf. Jetzt habt ihr es mal gemerkt, dass Buschi auch einer aus der Fraktion ist.
Ja, das habe ich aber schon
beim Basketball
seit 20 Jahren.
Da große Zettel, da stand dann zum Beispiel auf einem DIN A4-Blatt nur ein Buchstabe und da stand
nein,
dann Schmizo, auf acht
stopp.
Zetteln Ratatatata.
Nein, stopp, sowas, Schmizo, Beispiel, das, nein, stopp, 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 auf, ganz kurz. Dann müssen wir auch die ganze Wahrheit erzählen. Das ist jetzt wirklich wichtig, weil sonst hinterher glauben Leute das noch. Es war ja nicht nur so, dass ich große Zettel vor mir am Kommentatorenplatz liegen hatte. Ich weiß gar nicht, ob das Leuten aufgefallen ist. Ich habe ja über 2 oder 3 große Turniere, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, habe ich ja Mittelkreise und die Kreise im Freiwurfbereich habe ich ja abkleben lassen, wo normalerweise Werbung ist auf den Böden in der Halle und habe da meine Sprüche draufschreiben lassen. Und immer wenn dann was Geiles passiert ist, habe ich der Regie kurz gesagt, jetzt mal kurz auf die Mittellinie und dann habe ich die Sprüche da lesen können.
Ein Quatsch. Er ist in der Tat meistens komplett unbewaffnet in eine Basketballhalle reingekommen. Habe ich im Audioraum selber manchmal gesehen. Aber wir
hat man dann auch wieder. Das hat man dann auch wieder gehört.
Hier der.
Der nee, das nicht, aber diese ganzen Zahlen, die ich heute um die Ohren gehauen kriege und all sowas und Ausdrücke, die hatte ich nicht. Das würde ich mir heute alles aufschreiben. So, wir waren bei Borussia Dortmund in Manchester.
Ich würde gerne noch mit dir über wie formuliere ich es jetzt neutral, damit du erstmal deine Einschätzung abgeben kannst. Meine könnt ihr euch wahrscheinlich eh schon denken. Ich nenne es den Zweikampf kurz vor dem City-Strafraum von Jude Bellingham gegen Ederson.
Ja, ich würde, aber pass auf, differenziert finde ich, muss man da rangehen. Es gab schon Perspektiven und ich weiß jetzt nicht genau, wie der Schiedsrichter positioniert war. Der war ja nah dran, ne? Relativ nah dran.
Ich und finde das eher ungünstig für ihn. So, muss jetzt man pass sagen. Auf. Er hatte nicht den schönen Schuss von hinterm Tor, den wir übers Fernsehen
genau.
hatten.
So, da und bin jetzt
ich voll
auf.
Bei dir. Ist schon mal ein wichtiger
und,
Punkt.
Genau. Und wenn ich das zugrunde lege, sage ich, dann ist das, ich will vielleicht nicht sagen, doch dann aus der Sicht sogar eine 50-50 Entscheidung. So.
Jetzt, weil du meinst, weil es wie drüber gehalten
genau,
ist.
Genau, das ist, ne? Also so ganz ehrlich, und das ist es übrigens in Ansätzen zumindest auch. Es ist drüber gehalten. Und wenn es nicht diese Szene wäre, die zu einem Tor führt, würde da nicht eine Sekunde drüber gesprochen übrigens. Das ist ganz wichtig. So, jetzt kommt natürlich die Diskussion, müssten nicht Schiedsrichter mittlerweile im Zeitalter des Video Assistant Referee so weit sein, das weiß ich nicht, das kann ich ehrlich gesagt, um fair zu bleiben, überhaupt nicht beurteilen, im Hinterkopf zu haben, ach komm, lass die Pfeife mal stumm in der Situation hier, das ist Torwart, Spieler, nicht mehr viel dazwischen, wenn was raus passiert, können wir ja drauf gucken. Also, wenn was passiert, heißt Tor. Tor ist zu überprüfen. So. Und das macht er eben nicht und pfeift. Und mit der Einstellung, die du gerade beschrieben hast, aus der Hintertorposition, entsteht ganz schnell der Eindruck, sag mal, hat der sie noch alle? Das ist doch kein Foul. Der ist eher am Ball. Aber jetzt pass auf, Schmizo. Ich weiß, dass ich mich da bei vielen Dortmund-Fans jetzt vielleicht nicht besonders beliebt mache. Auch wenn er den Ball spielt, dieses Drüberhalten ist trotzdem eine Aktion, die Gesundheit des Gegenspielers gefährden kann. Und in demzufolge ist das auch zu ahnden. Jetzt ist die Frage, nimmt man diese Szene wirklich als drüberhalten oder sagt man, normaler Zweikampf, der kommt eher an den Ball, passiert ja auch nichts, Tor nach Überprüfung, korrekt. Ich finde das schwierig, aus deutscher Sicht würde ich sagen, ganz klares Tor, wenn man versucht fair zu bleiben, nicht ganz so einfach, wie viele geschrien haben.
Ich muss gleich sagen, das ist, gebe ich auch zu, weil ich reg mich über die immer ganz groß auf Twitter auf, die das offensichtlich gar nicht können. Ich gebe offen zu, ich sehe es natürlich ein bisschen durch die deutsche Brille, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Für mich ist es aber so, also vielleicht zuerst zu dem Punkt, der Schiedsrichter pfeift sofort. Es ist in dem Moment natürlich wahnsinnig bitter für Borussia Dortmund und es war auch sicher in dem Sinne erstmal falsch, weil er ein wichtiges Regelinstrument damit rausnimmt, was sicher nicht im Sinne des Erfinders ist.
Aber hat er das im Hinterkopf und wollen wir das wirklich?
So, ne? Und das ist der Punkt. So möchte ich es ihm nämlich positiv auslegen. Wir möchten doch Schiedsrichter, die nach wie vor der Chef auf dem Platz sind und selbstbewusst pfeifen. Und beides geht nicht unter einen Hut. Deswegen, das konnte ich total als bitter hinnehmen. Aber der stand da und war überzeugt von seiner Entscheidung. Das finde ich erstmal gut. Inhaltlich, du hast es eben schon erklärt, ich glaube, der Blinkwinkel spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich bin mir aber sicher, und es gibt die Bilder von vorne, es gibt sie auch angehalten. Und das, was es für mich von Bellingham eindeutig nicht zu drüber gehalten macht, ist, drüber gehalten wäre für mich klassisch, ich versuche es jetzt mal wirklich haarspalterisch aufzudröseln, das wäre, wenn für mich die Fußspitze, Sohle offen, ist ja bei drüberhalten ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die Fußspitze Richtung deines eigenen Knies und deines eigenen Körpers schon zeigt, das wäre für mich so ein klassischer Indikator. Der hat für mich den Fuß ja, quasi noch waagrecht überm Boden. Der nimmt die Sohle wirklich nur hoch, weil es sein seine einzige
Entschuldige, ganz
Chance
kurz, ich unterbreche dich ungern. Das kannst du so machen bei Betrachtung der dritten Zeitlupe, aber doch nicht in Realtime-Schiedsrichterposition.
Nein, ja, nee, völlig richtig. Okay. Ich will ja nur, weil wir jetzt ja diskutieren mit denen, also das ist kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Ich sag nur, warum es für mich kein drüber gehalten ist, ist eben, der nimmt die Sohle, der streckt null den Fuß, wie gesagt, Richtung eigenen Körper, sondern der nimmt die Sohle nur kurz hoch über den Ball, weil es seine einzige Chance ist, diesen Ball runterzupflücken. Es gibt einfach keine andere Bewegung, die es ihm möglich macht. Und Gefährdung des Gegenspielers wäre für mich so, wenn, ich sag mal, wenn du kurz vorm Pressschlag bist und sagst, da halte ich jetzt trotzdem noch einen Fuß drüber. Mhm. So war es nicht. Der ist am Ball, als Ederson seinen eigenen Fuß, mit dem er dann nachher schießt und ihm voll in den Fuß tritt. Da ist der noch in der Ausholbewegung. Wir sind noch, es ist null, so dass man sagen könnte, aus meiner Sicht, das ist schon Edersons Ball. Das wäre ja für mich auch nochmal entscheidend, um zu sagen, der hat zu spät drüber gehalten und das war gesundheitsgefährdend. Ganz ehrlich, ich könnte genauso gut sagen, ey, der Ederson sieht, oh, wir können beide an den Ball kommen und zieht trotzdem ohne Rücksicht auf Verluste durch. Da kann ich doch genauso sagen, was Ederson macht, ist gesundheitsgefährdend für den Bellingham. Da ist halt das Glück, der hat den Fuß in der Luft. Wenn du keinen Bodenkontakt hast, kannst du einem eigentlich nie wirklich verletzt. Also so heftig, dass mal einer in der Luft einem den Fuß durchtritt und der bricht. Das hat es zum Glück, glaube ich, wirklich noch nie gegeben. Fatal ist immer, einer steht mit dem Fuß, du trittst da rein und dann bricht der Fuß. So, du könntest aber genauso gut argumentieren, ey, wieso knallt der Ederson da so durch, ohne, und das ist für mich entscheidend, dass der absolut den Ball hat. So. Und deswegen bin ich eindeutig dabei, dass das eine Fehlentscheidung ist, die der VAR für mich sogar auch hätte zurücknehmen müssen. Wie gesagt, für mich ist das Drüberhalten nicht erfüllt und für mich ist auch nicht erfüllt, oder wenn, dann spielen beide gesundheitsgefährdend für den Gegner. Also kann ich es keinem als Nachteil auslegen. Und deswegen ist das für mich eindeutig ein Tor.
Da ich gerade Glückstee getrunken habe und der großen Nachwuchshoffnung im deutschen Fußballkommentatorenbereich nicht jedes Mal widersprechen möchte, würde ich an dieser Stelle sagen, da liegen wir nicht 100% auf einer Linie, aber
ist ja auch nicht schlimm.
Ich konnte dir tatsächlich diesmal wenigstens in Ansätzen folgen. Sehe es ein bisschen differenzierter, aber das ist die Weisheit des Alters. Also von daher möchte ich jetzt hier keinen Streit vom Zaun brechen. Ganz kurz noch, was glaubst du, wie groß die Bedeutung des doch noch Sieg? Ach nee, stopp, ganz kurz. Weil das komischerweise, zumindest in dem, was ich gesehen habe, gar nicht so extrem rausgestellt wurde. Tor von Reus, klar, gut gemacht. Jetzt reden alle von der richtigen Antwort auf den Mist da am Wochenende gegen Frankfurt. Ja. Wie geil bitte war der Assist von Haaland vor
diesem
Tor.
Ne? Das ist so schwer, diesen Ball so zu spielen. Ja. Der spielt den ja quasi, jetzt muss ich die richtige...
Gegen also, alle physikalischen Grundideen.
Ja, ne? So steil kannst du den eigentlich gar nicht spielen, wenn du komplett mit dem Rücken zum Tor... Finde ich auch, wie gesagt, diese Beweglichkeit bei 3 Metern und 400 Kilo Muskeln auf den Rippen, es ist für mich jedes Mal wieder unverständlich, wie der das zusammenbringt.
Der ist ja ein bisschen wie der junge Schmie so, ne, körperlich.
Nur 7 Köpfe größer, bei gleichem Gewicht. Ach, ich bin auch selber schuld. Wenn ich mal nicht meine Handballkarriere im zarten Alter von 16 beendet hätte, sondern durchgezogen hätte, ich wäre heute ein Modellathlet, ja, und diese ganze Scheiße würde mir erspart bleiben.
Du hast doch die Gina auf deiner Seite, die hat so viel Sympathie für dich, das ist doch Wahnsinn. Also von daher, lass dich doch von mir nicht ärgern.
Das kostet mich aber auch einiges.
Ja, du, das sind doch nur verzweifelte Versuche, deine Medienpower irgendwie ein bisschen auszugleichen.
Ja, von daher.
Genau. So, und jetzt zur Frage, die ich dir noch stellen wollte. Was glaubst du, hat das so eine Riesenbedeutung, dass City, außer für die Psyche, dass City noch das 2-1 gemacht hat?
Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, weil damit wir nicht zu, oh Gott, wir sind schon bei einer halben Stunde und wir müssen ja die anderen Spiele. Also,
ja, aber wir müssen über Porto gegen Chelsea zum Beispiel gleich nicht so viel sprechen.
Ja, da müssen wir nicht lang reden, hast du recht. Für mich ist es so, erstmal ist es natürlich ein Riesenmutmacher, weil ganz ehrlich, ich hatte die Sorge, das Ding ist nach dem Hinspiel schon gefühlt geritzt. Das ist es jetzt natürlich wirklich nicht. Ich glaube aber ehrlich, wenn du es in dem Spiel, obwohl du so gut dran bist, obwohl City dir geschuldet, aber auch sich selbst geschuldet, nicht seinen besten Tag hat, wenn du das dann trotzdem nicht gewinnst, nicht mal unentschieden spielst, woher soll ich den Glauben nehmen, dass ohne die gelbe Wand, die ja leider nicht darf, das Rückspiel 1-0 für Dortmund ausgeht? Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie.
Okay, das kann ich verstehen, aber wenn wir mal ehrlich sind, das habe ich direkt zu Lisa gesagt, als das Tor fiel, habe ich auch gesagt, weil ich ja auch die deutsche Brille auf habe, scheiße, musste nicht noch sein. Und klar, im anderen Fall hätte 0-0 gereicht, aber das finde ich ja eh immer schwierig, gesagt ja auch jeder Trainer, auf ein 0-0 spielen geht nicht. Und jetzt reicht, ich weiß, dass das schwierig ist, aber es reicht ein 1-0 für Borussia Dortmund zu Hause. Also so mega krass, ich weiß, klingt jetzt erstmal komisch. Ich sage ja auch nicht, du hast da was Falsches gesagt, aber so riesig finde ich den Unterschied im ersten Schritt nicht.
Ja, weißt du, warum ich ihn so unterschiedlich finde, ist, wenn jemand auf 0-0 spielen kann, dann ist es ja Manchester City, weil die geben dir den Ball dann einfach gar nicht mehr und gehen selber gar nicht ins Risiko. Ja. Also wenn es da ab der 60. noch 0-0 steht, ist ja nicht so, dass man die nicht dann auch mal in Fehler zwingen kann.
Ja, und dann muss Dortmund das machen, was sie nicht so gerne machen. So. Dann müssen sie übernehmen und dann tun sie wiederum das, was City gerne hat. Ne?
Und das ist für mich der große Unterschied, weil sonst bräuchte City ein Tor.
Ja, du hast zu 100% recht. Hättest du hier anstelle von Lisa neben mir auf der Couch gesessen, hättest du mir das da schon erklärt und ich hätte diesen Schmompes hier gar nicht erzählt. I'm sorry.
But wenn Corona vorbei ist, richten wir das so ein, dass wir vor diesen Sonderfolgen dann auch die Spiele zusammen. Ja,
nee, da hast du natürlich recht. Angesichts, da habe ich diese spezielle Spielweise von City dummerweise außen vor gelassen. Ist richtig.
Weil die ja gar nicht so rauskam in dem Spiel. Aber man muss halt wirklich mal dran denken, wie oft die einen Gegner mit einem 1-0, die machen in der dritten Minute das 1-0 und dann spielen die dir 80 Minuten den Ball hin, wo du nicht mehr hinterherkommst. Das ist wirklich.
Ja. De Bruyne übrigens bei City bis 2025 verlängert. Ne? Ich denke mal für das ein paar LKW voll Kohle.
Das ist eine mega Nachricht für die. Also wenn ich einen rausnehmen müsste, ist das immer noch der. Und das ist in der Mannschaft echt schwierig, aber wenn du aufs einen Unterschiedsspieler runterbrechen willst, ist es für mich wirklich Kevin De Bruyne, was echt alles über dem seine Klasse sagt.
Ja. Gut, ich freue mich da aber tatsächlich drauf, weil nächsten Mittwoch habe ich es in der Original Sky-Konferenz, das Rückspiel. Mein letztes Champions League-Spiel.
Ah, das machst du. Sehr gut.
Also in der Konferenz, ne? Nicht das Einzelspiel. Ja, ich mach's in der Konferenz. Ja. Einzelspiel, denke ich, traut man mir einfach nicht mehr zu mittlerweile. Es liegt aber daran, dass sie alle immer den Lauschangriff hören. Nein, ich liebe die Konferenz, ihr wisst das doch alle. Ich übrigens, Schmizo, ganz kurz, kleiner
da
Sidekick.
Da sitzt halt ein Matzer neben dir und kann ja
er sagt immer, guck
noch
mal genau hin.
Was sagen will. Nee, Buschi, das war gar nicht der.
Es ist wahrscheinlich, und da wird, glaube ich, ein bisschen Wehmut sein. Ich vermute, das ist nicht nur in dieser Saison mein letzter Champions-League-Einsatz, sondern das ist für immer mein letzter Champions-League-Einsatz in der Champions-League.
Ja, da halte ich dagegen, aber das Thema wird jetzt zu lang, wenn wir das nochmal aufmachen.
Nee, da bin ich sogar ziemlich sicher. Und du, ohne
Träne. Ich bin
Träne.
Vom Gegenteil ziemlich über... aber das
weißt
machen
du
wir
schon wieder was über meine berufliche Laufbahn, was ich noch nicht weiß? Das soll ja interessieren. Du bist ja bei der gleichen Agentur. Vielleicht haben die dir schon... Haben die mich irgendwohin verkauft?
Ich glaube, der Markt, du wirst weniger machen, dich zurückziehen. Dir wird wahnsinnig langweilig werden und... Es wird irgendwann ein Player kommen, der sagt, Mensch, hier, den holen wir noch. Die Tendenz ist gerade so.
Ja, aber gibt es denn einen Player, der so viel Geld hat?
Ja. Also es gibt nur einen mit Amazon.
Wieso? Lass mal
aufhören. Der Jeff Bezos, der soll ja in ähnlichen Regionen verdienen wie du. Das ist der Einzige,
jetzt auf,
der dir da das
es gibt echt Leute
hat.
Da draußen, die das glauben. Und, was viel schlimmer ist, es gibt Kretsche da draußen. Und wie der das hier alles jetzt interpretiert, da habe ich keinen Bock drauf. So, Liverpool verliert 1-3 bei Real Madrid. Ich sag's dir direkt vorneweg, dann kannst du mit deiner Analyse kommen. Punkt 1, Querpass-Toni hat wieder zugeschlagen.
Ja, aber was für zwei geile Bälle. Der erste noch mehr als der zweite, aber der erste, das ist ja...
Wahnsinn.
Also was soll man, und das war übrigens nicht der einzige. Falls das jemand denkt, ja, da hat er zweimal, nein, der hat 6-7 weite Bälle gespielt, die wirklich, das ist,
Aber das Tor von Vinicius da, wie der den auch dann an- und mitnimmt und vollstreckt, ja, das ganze Tor ist ein Kunstwerk. So, das wollte ich aber gar nicht, das möchte ich nur gerne vorweg schicken, weil es da ja immer, ich meine, es sind ja wirklich Fußballfachleute, die da so zu Millionen immer unterwegs sind, aber die dürften auch mal kurz gestaunt haben. Der hat halt schon, das ist halt ein Stratege mit einem unglaublichen Fußgelenk, ne? Weil den Ball musst du übrigens auch technisch erstmal genau so in dem Tempo
da hinbringen.
Und das Auge
übrigens auch. Ja, denk dir mal, der hat ja nicht schön unsere Vogelperspektive von der Kamera, sondern da stehen 6 Leute im Blickfeld Richtung Vinicius und der erkennt das trotz, also ist auch sein Job. Okay,
also wenn du den Ball versucht hättest, der wäre aus dem Trainingsstadion von Real Madrid im Santiago Bernabeu gelandet, da bin ich mir relativ sicher.
Schön wäre es, aber so weit kann ich nicht annähernd schießen.
So, aber pass auf, was ich eigentlich sagen wollte und jetzt kannst du dich ja echauffieren und mir irgendwas von einer besseren zweiten Halbzeit erzählen. Ich fand das einen ganz, ganz schwachen Auftritt von Liverpool. Insgesamt übrigens.
Bin ich hundertprozentig dabei. Wirklich. Also das war, ich will jetzt nicht in Grund und Boden reden, aber das war, also nach Arsenal, wo sie ein Top-Spiel gemacht haben, ich habe ja genau das letzte davor am Samstag gemacht, jetzt wieder als Match of the Week, dachte ich echt, oh, das wird interessant für Real. Aber das war, ich muss fast schon sagen, traurig. Mhm. Also da war ja nichts von dem, was die können. Und so, ich will ihnen gar nicht vorwerfen, also du merkst natürlich immer noch, krass, ich bin mir immer noch ziemlich sicher, mit Gomez, Van Dijk, Matip, 2 aus den 3 in der Innenverteidigung laufen die diese Bälle auch anders ab. Und vielleicht hat Alexander Arnold dann nicht einen völligen Blackout vor dem 2-0, dem Gegenspieler den Ball in den Fuß zu köpfen und so. Das bedingt sich ja alles selber. Aber was mich, was ich wirklich krass finde, ist, wer hat sich denn eigentlich im Pressing um Toni Kroos gekümmert an der Mittellinie? Der hat den Ball ja nicht aus dem eigenen Strafraum.
Das ist ja atypisch für Liverpool, ne?
Ja, das ist völlig atypisch. Und da dachte ich mir wirklich, bei allem, dass die Offensive nicht so marschiert, das kann dir gegen Real vielleicht auch mal passieren, aber die haben ja gar nicht das gespielt, was sie stark macht. Und ganz ehrlich, dieses 3-1 war für mich dann nochmal die Sahne auf der Kirsche oben drauf. Also das ist ja ein Tor, das kann ich gar nicht fassen. Mhm. Das war so banal und einfach. Ein Dribbling rechts außen, ein Querpass und rein. Mir ging das 1-1 genauso. Ich war echt überrascht und richtig enttäuscht. Ich will da Real gar nichts wegnehmen, weil die natürlich Top-Fußballer haben. Aber wie kann man es denen denn so einfach machen, wenn man eigentlich genau das spielt, was so einer Mannschaft wie Real richtig wehtut? Das war ja überhaupt nicht zu sehen. Ja.
Glaubst du, dass Liverpool das noch drehen kann zu Hause? 2-0 gegen Real gewinnen?
Also so, ja, ich...
Ich meine, nee, Real hat auch schon ein paar Mal gewackelt in der Saison. Ne?
Das stimmt, aber ich glaube, sie werden wieder mindestens 1 kassieren. Mhm. Das glaube ich. Und dass die Real dann wirklich 4 Dinger rein oder, ja, mein Gott, ein 3-1 in die irgendwie, ich glaube es nicht so wirklich. Mhm. Dafür fehlen dir überraschenderweise auch die Zuschauer im Rücken. Mhm. Also es würde mich schon also Liverpool ist schon die Mannschaft, die das alles noch drehen kann, aber dieses Jahr...
Ja, ich glaube tatsächlich auch, ich glaube, solche besonderen magischen Abende gibt's in Anfield mit Zuschauern, aber ohne sehe ich das genauso schwierig. Ich fand sie übrigens auch nach vorne, auch in dieser besseren zweiten Halbzeit. Was hatten die denn an, außer dem Treffer von Salah, was hatten sie denn an Torchancen? Also ganz ehrlich, nix.
Ey, und auch der muss man mal sagen, ne? Also ich will sie jetzt nicht völlig in Grund und Boden reden, aber Jota haut völlig über den Ball. Mhm. Salah hat Riesenglück, dass ihm der, ehrlich gesagt, der war ja nicht kontrolliert angenommen. Der flippert 2-3 Mal zwischen seinen Beinen hin und her, bleibt dann genauso liegen und dann knallt er das Ding genau unter die Latte. Hätte übrigens auch zu Liverpools Saison gepasst, wenn er den oben an die Latte und ins Aus haut, so ungefähr. Nee, ich bin da genau dabei. Also und wie gesagt, es ist ja auch nicht so, dass da in der Innenverteidigung wer zurückkommt. Und also es sei denn, sie schaffen es auf einmal, aber dann frage ich mich, was in diesem Hinspiel los war, auf einmal den Balldruck hinzukriegen. Aber wenn die wieder Real so hinter die Kette spielen lassen, dann werden die wieder aufgefressen, weil so gut sind die 4 einfach nicht da hinten im Moment. Und ich finde, das kann man ihnen auch gar nicht zum Vorwurf machen. Da stehen halt Innenverteidiger Nummer 4 und 5 gerade rum.
Ja, also ich tendiere da auch dazu, dass Real Madrid ins Halbfinale kommt. Die haben das echt, wie ich finde, grundsolide weggespielt.
So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen, da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so ein Schrott schon gegeben und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps, ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy. Geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Was sagst du denn? Es gab ja diese Aktion von Vasquez an Sadio Mané im Vorfeld des zweiten Tores, war das, glaube ich,
ja,
wo Klopp sich so unglaublich aufgeregt hat. Und das ist übrigens was, ich bin ja ein großer Fan immer schon gewesen von Jürgen Klopp, weil er immer ein Menschenfänger, ich glaube, den Ausdruck mag er gar nicht, ich sag's trotzdem, Menschenfänger war, ist und ich will von seinen Erfolgen auch nichts nehmen, aber ich habe das ja irgendwann hier schon mal angesprochen, das mag dem unglaublichen Druck geschuldet sein und mit den Erfolgen wachsen die Ansprüche, aber ich finde das dann oft, wie er das so macht, auch wie er dann da auf Brüch eingewirkt hat, also mich fängt er damit nicht, bei mir sorgt er eher dafür, dass ich sage, May, komm, klar kannst du dem da was zu sagen, aber die Art und dann auch in der Pressekonferenz nochmal, boah, mir ist es too much, wie geht's dir da?
Erstmal kann ich ihn total verstehen.
Es war ein Schubser übrigens, es war ein Schubser. Ja.
Also für mich war es auch ein Foul, muss ich auch eindeutig, also der checkt ja richtig in den rein und bringt ihn eindeutig nur dadurch aus dem
Tritt.
Aber
was Klopp da rein interpretiert, warum nicht gepfiffen wird?
Also für mich ist es auch, ich finde das, wie soll ich das sagen? Also erstmal kann ich es immer noch verstehen. Ich kann nämlich zum Beispiel auch gar nicht verlieren. Das hat mir nie einer beigebracht, leider in jungen Jahren. Und ich würde sicher auch zu solchem Schwachsinn tendieren. Deswegen will ich mich überhaupt nicht da über Jürgen Klopp erheben oder so, weil ich glaube, ich wäre genauso schlimm. Auf der anderen Seite, was mir zum Glück schon beigebracht wurde, ist in meiner ganzen Wut immer noch ein Mindestmaß an Respekt für andere Menschen zu haben. Und das hat mir Brüch gegenüber halt komplett gefehlt. Und das hat der auch nicht verdient. Ich weiß nicht, ob es mir... Es war ja auch... Der Klopp weiß doch auch, dass die Kamera daneben herläuft und das alles einfällt. Also wenn es ihm wirklich
vielleicht
nur um den
Inhalt
geht.
Vielleicht macht das exakt deshalb... Das ist so leider
und
der Verdacht,
ich dann
den ich manchmal
auch
habe.
Ja. Wenn er ihm das in der Kabine seine, ich glaube, dann sagt der Brüch auch, okay, jetzt habe ich in 10 Minuten schreien lassen, jetzt sage ich auch nochmal 2, 3 Takte und dann geben wir uns widerwillig die Hand und sehen uns irgendwann wieder und dann ist wahrscheinlich vergessen. Aber so war es ja eindeutig öffentlichkeitswirksam. Und das ist dann was ich nicht mehr auf die pure, verletzte Emotion zurückführen kann, sondern... Das wirkt nicht gut.
Ich wollte dich nur mal fragen, weil ich, wie gesagt, immer, ich fand den immer, ich weiß noch, als er in die Liga kam als Trainer, und war ja nun wirklich eher ein überschaubarer Kicker, ohne ihm dazu nahe zu treten. Also für Bundesliga-Verhältnisse, da muss man eh erstmal hinkommen. Und ich fand den, das fand ich alles so erfrischend und so geil, dass der emotional ist, ne? Und da wie Rumpelstilzchen oft an der Seitenlinie unterwegs ist. Das fand ich nie so schlimm. Das packe ich übrigens auch echt in die Kategorie, was du sagst, dass man da einfach emotional aufgeladen ist. Aber hast ja gerade auch richtig gesagt, da, wie das dann jetzt hinterher gelaufen ist. Ach, das, ich finde das schade, aber wahrscheinlich schon irgendwo nachvollziehbar. Keine Ahnung.
Ich hätte noch nicht mal ein Problem, wenn es gegen den Gegner ging.
Aber Schiedsrichter, so, ne? Und dann so wieder auf diese Art, das ist unfair, das ist unfair. So nach dem Motto, das hast du extra gemacht. Du hast uns hier bewusst was genommen. Und das finde ich kacke.
Und das ist doch eh leider unter diesem Generalverdacht stehen Schiedsrichter völlig zu Unrecht doch eh schon gefühlt bei manchen Fans. Das sollte er mit seiner krassen Wirkung, die er hat, einfach nicht befeuern.
Ja, das fand ich auch nicht gut. Naja, gut. Dann kommen wir.
Machen wir ganz kurz Chelsea Porto, du hast schon gesagt, müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen.
Das können wir echt kurz halten.
Das ist natürlich ein brutaler Sieg der Effizienz. Ich war wieder von Porto positiv überrascht, wie unfassbar schwer die es einem machen. Wie haben sie es gemacht? Aus meiner Sicht auch da. Die haben Chelsea richtig entnervt mit ihrer Körperlichkeit, was sie jetzt auch nicht gedacht hätte. Wenn du denkst, ein englisches gegen ein portugiesisches Team, wer hat da körperlich den Hut auf? Nee, es war in dem Fall eindeutig Porto aus meiner Sicht. Und erstaunlich, normal ist Chelsea ja die Mannschaft, die auch so ein bisschen Manchester City-mäßig dich mega tief hinten reindrückt und dich dann mit ihrem Ballbesitz übermannt. In dem Fall kam Porto ganz hoch und Chelsea hat es nicht geschafft, da flach rauszuspielen, musste oft auf den langen Ball gehen, hat aber es nie geschafft, einen Werner zum Beispiel mal in den Rücken von Portos Abwehr zu schicken. Der musste immer entgegenkommen, Ball annehmen und hatte schon wieder einen im Rücken. Und das ist halt nicht sein Spiel. Das wäre vielleicht Giroud's Spiel gewesen. Also vielleicht in dem Fall mal wirklich nicht ganz glücklich, die Ausrichtung. Ich weiß nicht warum, vielleicht auch weil von Porto überrascht, aber das i-Tüpfelchen war dann für mich, als es einmal, ich habe es in der Konferenz natürlich gesehen und nicht live, deswegen ich weiß nicht, ob das wirklich der einzige Moment, aber für mich schien es so, der einzige Moment, wo Chelsea Porto einmal tief reingedrückt hat, kriegen sie den Ball auf Mount, der macht eine Drehung und schießt natürlich ein überragendes Tor. Aber da hast du schon gemerkt, wie es hätte funktionieren können. Aber dadurch, dass Porto so hoch stand, haben die Chelsea echt den Zahn gezogen.
Ja, aber
und das 2-0, ja,
das
komisch.
Das war Corona. Corona ist an allem schuld.
Du meinst Jesus Corona.
Ja, genau. Den Spieler von das war natürlich Porto. Das war schon ein blöder Bock. Und Chilwell war es, glaube ich, ne, der dann das Tor macht.
Ja, genau.
Und damit ist, man soll im Fußball mit solchen Aussagen vorsichtig sein, aber für mich ist die Nummer tatsächlich durch. Ich glaube nicht,
ist auch so,
dass Porto bei Chelsea, es sei denn, sie spielen wie West Bromwich Albion.
Ja, aber das war once in a lifetime. Wissen, glaube ich, sowohl West Brom als auch Chelsea. Da hat man wieder gesehen, was für eine brutale Defensive Chelsea hat, dass die in dem Spiel kein Tor kassieren, ist eigentlich ein Witz.
Ja.
Und dann sind wir eigentlich, glaube ich, schon beim nächsten, denn dass die Bayern aus den Chancen nur zwei schießen gegen PSG, ist eigentlich auch ein Witz.
Wobei ich erstmal sagen muss, ich bin kein Freund des Fußballcharakters Neymar, aber beide Vorlagen sind exorbitant. Das muss man ihm dann doch auch wirklich lassen. Ich meine, es ist auch jetzt keine brillante neue Erkenntnis, dass das ein sehr guter Fußballer ist. Aber genau im richtigen Moment, im richtigen Tempo vom ersten Tor, vom Treffer da von Mbappé und dann auch beim Tor von Marquinhos, wo es tatsächlich, ich glaube Schweinsteiger hat das auch gepostet, es war das, was ich direkt gesagt habe, wirklich,
ja.
Kannst du Lisa fragen, wo jeder den Ball erstmal nochmal, um wieder hinten rum zu spielen, zurückspielt, als die Bayern rausrücken, das hatte nur keiner Niklas Süle gesagt, und dann spielt er den Ball perfekt, auch da super getimed rein. Und ehrlich gesagt, als dann Marquinhos den reinmacht, denkst du ja, das muss abseits gewesen sein. Das kann nur abseits gewesen sein.
Ja.
Und war es relativ deutlich nicht.
Der Klassiker ist der Gegenbewegung.
Ja.
Ne? Aber genau so ging es mir auch. Und da muss ich auch, das ist wieder diese Brille, von der ich vorhin geredet habe. Also es muss ihn ja keiner mögen, aber ich habe das ja gestern geschrieben, also meine Einschätzung war, die Bayern machen echt viel richtig, aber Mbappé und Neymar machen einiges richtiger und damit meinte ich, die machen aus ihren paar Chancen einfach 3 Tore und die Bayern machen aus 5-mal so vielen Chancen eben nur 2. Das war doch am Ende der dicke Unterschied unter diesem Spiel. Was sagen ja auch alle mit Lewandowski? Vielleicht reicht sogar schon in Anführungszeichen Gnabry, der ja auch echt ein guter Vorsprecher
ist. Ja, aber weißt du was? Weißt du noch, über was wir am Wochenende nach dem Bundesliga-Top-Top-Top-Spiel gesagt haben? Leipzig gegen Bayern? Ja, da sind die Bayern halt einfach effizienter. Da machen sie das, ne?
Ja, es ist ja genau so.
Aber gegen PSG reicht dann eben nicht ein Tor. Gegen PSG musst du, und das sagen sie auch völlig zu Recht, die Bayern, immer bei dem Sturm, den die Pariser haben, musst du immer damit rechnen, mindestens einen zu kriegen. Da gab es natürlich echt genug Fehler auch in der Hintermannschaft der Bayern. Aber du hast recht, da werden sich alle einig sein, da muss man gar nicht groß drüber reden. Das hätte auch 7-4 ausgehen können.
Ja,
ne?
So. Also. Es war halt schon wieder, über Keylor Navas haben wir ja auch schon mal geredet, der steht halt wieder, vor allem dieser Goretzka-Kopf bei sehr früh im Spiel ist mir wieder hängen geblieben, da steht der halt wieder, es sieht wieder so aus, als würde er einfach nur angeköpft, aber er steht halt irgendwie wieder genau, also der hat da echt ein Gefühl.
Ey, der ist viel besser, das hat man ja auch schon gesagt, als er bei Real war, wenn man sich intensiver mit dem beschäftigt hat. Der ist ja viel besser, als sein Ruf immer war.
Sein Ruf und auch wie er aussieht. Es sieht alles nicht so souverän aus.
Weißt du, was Lisa gestern gesagt hat?
Angeschossen.
Weißt du, was Lisa gestern gesagt hat? Verdienen die so viel Kohle, die Fußballer. Und der lässt sich so schlecht die Haare färben.
Ach komm. Ich fand, das war eigentlich...
Das sah ganz gut aus. Champions League gucken im Hause Buschmann. Es ist alles der absolute Wahnsinn. Ja, und das Interessante ist, dass ich trotzdem wieder spontan gesagt habe gestern, für mich sind die Bayern noch lange nicht raus, weil die sind ja immer in der Lage, 2-3 Tore zu machen. Ne? Sie müssen dann nur eben halt hinten dicht machen, ne?
Hundertprozentig. Ich meine, das war ja auch, ganz ehrlich, das Rückspiel von PSG gegen Barca, wenn man sich an das mal erinnert, war jetzt auch nicht so glorreich. Und wie gesagt, dass sie das Ding 3-2 gewinnen, damit haben sie ihr Glück, banal gesagt, ja eigentlich schon ausgereizt. Das wird halt wirklich, da es das Hinspiel war, bin ich da beim Rückspiel wieder beim Gleichen. Das wird eine Frage der Effizienz. Also wenn Bayern... Ich meine, so mehr Chancen als gestern kannst du dir gar nicht erspielen. Wenn sie daraus wieder nur 2 Tore machen, dann wird es mutmaßlich nicht reichen. Es sei denn, ich weiß nicht, ob die den Laden mal wirklich... Ja, ist eine gute Frage. Ich finde das halt eigentlich Wahnsinn, schon beim 1-0. Du wirst ja quasi, oder du wirst ausgekontert. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, weil das ja direkt nach dieser dicken Chance von Choupo-Moting, der Kopfball, der auf der Latte landet, und dann ins Ausgeht, das muss ja nach einem Abstoß gewesen sein. Wie kann man sich denn nach einem Abstoß so auskontern lassen? Du bist doch schon wieder zurück in deiner Grundordnung. Ist ja nicht so, dass du da irgendwie überrascht wurdest. Das verstehe ich nicht. Und dann dieses, was du schon vorhin gesagt hast, dieses Rausrücken in einer Lethargie, ich verstehe das nicht, wie man so ein Gegenpressing und so dem Gegner auf die Nerven gehen kann, aber bei einem zweiten Ball nach einer Ecke, der so oft, weil dein Rhythmus gebrochen ist, weil dein Anlaufverhalten nicht mehr stimmt, deine Positionierung nicht mehr stimmt, deswegen spielt ja Pep zum Beispiel seine Ecken so gerne kurz, weil dann alle Zuordnung kaputt ist, weil du nicht weißt, okay, gibt's jetzt 3 Pässe und dann die Flanke oder einen Rückpass und dann sofort die Flanke, du musst dich auf 5 Szenarien einstellen. Ich verstehe das nicht, dass die da so unaufmerksam, so als könnte aus dieser Szene nichts passieren, so unbedarft alle Richtung Mittellinie traben. Ganz ehrlich, das hatte doch mit richtigem Rausrücken nichts zu tun. Und ich weiß nicht, ob du das aus dieser Mannschaft, ich nenn's mal, rauskriegst, weil es ja ein typischer Fehler in der Saison ist, der schon 50 Mal gefühlt so auf so oder ähnliche Weise passiert ist. Deswegen, ich bin echt gespannt. Das ist für mich... Da ist jetzt richtig Stoff drin einfach. Das ist eigentlich eine geile Ausgangslage fürs Rückspiel aus neutraler Sicht.
Ja, glaube ich auch. Dann hätte ich noch 2 Dinge, die mit dem Geschehen auf dem Feld im ersten Schritt nichts zu tun haben. Ich habe wieder staunend bei der Vorberichterstattung da gesessen, das Interview bei Sky mit Hasan Salihamidžić. Also diese übrigens auch wenn Flick drauf angesprochen wird.
Da musst du mir helfen, da habe ich gerade einen Anruf bekommen und das nicht gesehen.
Warum kann sich keiner dazu durchringen, von Bayern-Seite, Brazzo Salihamidžić, zu sagen, natürlich wollen wir definitiv mit Hansi Flick weiterarbeiten. Er hat ja auch noch einen Vertrag und sollte er andere Ideen haben, dann müssen wir uns zusammensetzen, aber er hat einen Vertrag und ja, wir wollen arbeiten. Das würde mir reichen. Dann darf auch meinetwegen der Satz rein, er hat doch sowieso noch Vertrag. Mhm. Aber es kommt immer nur, also mal, er hat doch einen Vertrag. Nachhaken, ja, aus dem Studio, aber er hat doch einen Vertrag. Nie kommt die Aussage, wir wollen unbedingt diesen Vertrag erfüllen. Hansi Flick, ich möchte dazu jetzt nichts mehr sagen. Ich habe doch noch einen Vertrag. Die Vertragsdinge sind klar. Pass auf, wenn ich dafür, man beschwert sich immer, dann, weißt du, dann kommt ja auch immer gerne, ja, das ist ein Thema für euch Medien. Schaff es aus der Welt, wenn es klar ist. Schaff es aus der Welt. Ja. Oder sag, meine Güte, übrigens, Mannschaft kriegt das ja auch mit. Oder du sagst, wir spielen jetzt diese Saison zu Ende und ja, er hat noch einen Vertrag, aber dann setzen wir uns noch mal hin und gucken, ob wir den Weg wirklich gemeinsam gehen wollen. Was ist eigentlich so schwierig an Ehrlichkeit und Offenheit? Bei Hansi Flick verstehe ich es noch, vielleicht auch, weil ich den so super gerne mag und sympathisch finde, dass der sagt, ich will mich jetzt hier auf meine Arbeit mit der Mannschaft konzentrieren. Ich bin hier nicht der PR-Verantwortliche. Ich möchte zumindest in dieser Saison, so wirkt das übrigens auf mich auch, das Bestmögliche rausholen und dann war es das. So übrigens wirkt das auf mich von allen Seiten. Und um so ein blödes Gesabbel in einem Sportpodcast zu unterbinden, wenn da nichts dran ist, müsste man nur sagen, Leute, natürlich wollen wir weitermachen, oder beide sprechen sich ab und sagen, ja, natürlich machen wir weiter. Das verstehe ich nicht.
Ja. Ich glaube, es ist halt wirklich bei Flick, es wirkt eher auf mich so, auch als würde er zumindest mal schwer dazu tendieren, beim DFB weiterzumachen, wenn es die Möglichkeit denn gibt. Und das sieht ja so aus, als würden die ihn schon, hätten die ihn im ganz engen Kreis. Und bei Brazzo ist es, glaube ich, wirklich so, warum dem das nicht über die Lippen kommt. Also es ist genau so. Ich finde es auch immer lächerlich, sich dann zu beschweren. Ja, ist auch euer Thema und eure Nachfrage. Nein, ist es nicht.
Sie provozieren ja die Nachfragen sogar.
Ja. Das ist ja journalistische Pflicht, wenn da keine Antwort kommt, musst du eben jede Woche wieder den Stand abfragen, ist so. Ja. Und ich glaube wirklich, das hat Lothar ja bezogen auf Hansi Flick gesagt, man könnte ja auch sagen, ich will bleiben, sagt er ja auch nicht, weil ich eben glaube, Flick tendiert schon sehr zu der anderen Lösung, zum DFB zu gehen. Was anderes kann ich da nicht rauslesen. Und Rummenigge hat das ja schon mal sehr deutlich gesagt, dass er mit Flick weitermachen will.
Ja, aber Rummenigge hört eben auch auf, ne?
So, und ich glaube, warum kommt Salihamidžić nicht über die Lippen?
Genau.
Ich glaube, bei dem wirklich, der will's eben scheinbar nicht. Mm. Ich glaube wirklich nicht, der will's. Und
oh, da zündet er wieder. Der Florian.
Ja, sorry, aber den Eindruck habe ich. Man weiß ja, wo das große Konfliktlager ist, Flick gegen Brazzo. Das hört man ja. Da sind die Probleme. Da gab es ja sogar mal diesen legendären, was war es, Hals Maul oder halt die Klappe oder so. Also da scheint ja schon ein bisschen was sich angestaut zu haben, weil ich glaube, sonst rutscht Hansi Flick so einen Satz nicht raus, so wie wir beide den wahrnehmen. Ich glaube wirklich, dass Salihamidžić nicht wirklich will, und ich glaube, was ja vielleicht dann kommunikationsmäßig gar nicht so unclever ist, wenn er jetzt sagen würde, wir wollen, und dann geht der Flick trotzdem, dann ist ja er der auch seinen Trainer verloren hat.
Ja, aber am Ende übrigens keine entscheidende Rolle spielt. Da finde ich aber Ehrlichkeit und Offenheit fände ich persönlich
besser.
Findest
du, ich weiß nicht, so angekratzt, wie oft Salihamidžić in der Öffentlichkeit schon so gesehen wird, ist schon die Frage, ob
meine Güte, dann, ich finde gar nicht, dass er dann negativ dasteht, so dass er das Heft des Handelns dem Hansi Flick überlassen hat, sondern vielleicht steht er positiv da. Gut, das ist jetzt schon nicht mehr möglich in der Causa, aber er wollte gerne mit diesem so beliebten und guten Trainer weitermachen. Es hat halt nicht sollen sein, weil Hansi Flick nicht wollte. Das ist für mich übrigens nichts Negatives.
Ja. Ich ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass er das gar nicht unbedingt
will. Ja, das ist natürlich eine andere Geschichte. Und dann hat er natürlich auch, gestern hat er dann ja gesagt, dass Jerome Boateng durch das große Tor gehen wird. Also das, da gab es eine klare Aussage zu. Der Vertrag mit Jerome Boateng wird nicht verlängert. Das fand Hansi Flick für ein Interview vor diesem wichtigen Spiel auch nicht so super, da wir ja auch wissen, dass Hansi Flick Jerome Boateng immer noch für einen wichtigen Teil dieser Mannschaft hält. Also das ist ja eigentlich alles total bekloppt, ne? Die sind wie auf dem Weg.
Hat er ja auch wieder gezeigt.
Ja.
Der war gut, als er reinkam.
Ja, wobei beim dritten Tor.
Stimmt. Ja, da geht halt keiner.
Aber pass auf, da macht genau, da kommen sie nicht in den Zweikampf. Und das gegen Mbappé, klar, das ist auch schwierig, wenn der mit Tempo auf dich zukommt, aber. Du, darum geht's ja jetzt gar nicht. Auch das zeigt alles, wie bekloppt dieses Business-Fußball oft ist. Aber wenn das nicht wäre, könnten wir hier nicht so herrlich drüber quatschen. Die sind auf dem Weg zur 9. Meisterschaft in Folge in der Bundesliga. Die spielen immer noch einen guten Fußball. Es war, glaube ich, erst die zweite Champions League-Niederlage überhaupt von Hansi Flick. Kann das sein?
Oder die? Ja, das macht Sinn.
Ja, ich glaube.
Ich glaube, der hat ja zuerst nur, der hat ja sonst nur gewonnen.
Also hat er
ich finde übrigens, damit wir, um das vielleicht nochmal zu sagen, was mich schon genau als ich den Gedanken hatte, fällt das 3-2, deswegen hat er nicht mehr so ganz, ich finde aber übrigens trotzdem mental, damit wir da darauf nochmal zurückkommen, was passiert in Bayern? Sie machen an sich ein Riesenspiel, liegen relativ unglücklich, weil der Gegner so effizient ist, 0-2 hinten, wegen eigenen dicken Böcken, aber auch, weil sie vorne die Murmel nicht reinkriegen. Es fallen dir zwei Spieler verletzt weg. Du musst zweimal vor der Pause wechseln. Das eine Mal ja offensichtlich noch zum Ärger von Kimmich bei Goretzka total verschleppt, wo er dann mal Richtung Bank gepfiffen hat, was da los ist.
Wir spielen hier 5 Minuten mit einem Mann weniger.
Genau. So. Die Bank ist leer. Es müssen dir ja fast die Knie schlottern, wenn du Richtung Bank guckst. Da will ich jetzt nix Javi Martinez oder Musiala, aber das dem aufzubürden, dann der Retter in der Not in so einem Spiel zu sein, puh, du guckst auf die Bank, da ist eigentlich keiner und drehst dieses Spiel trotzdem in ein 2-2. Das fand ich übrigens, wurde dann, wie gesagt, alles ein bisschen torpediert. Sonst fand ich das schon wieder, also,
genau mental, deshalb sage ich, genau deshalb sage ich, dass ich bei den Bayern noch längst nicht davon überzeugt bin, dass sie raus sind. Genau deshalb, weil du den Kerlen immer alles zutrauen musst. Ne?
Ja. Also. Aber sorry, sind wir auch eine Stunde, wir müssen jetzt eh zum Ende kommen. Hast du noch salbende Schlussworte?
Nee, du musst los, ne? Du bist heute.
Nee, aber ja, ich muss dann auch nachher los, aber wir haben doch gesagt, eine Stunde ist eigentlich Max für diese Sonderfolgen, sonst wird es ja unerträglich lang mit uns.
Ja, dann möchte ich an dieser Stelle, da es auch keine wichtigen TV-Hammer mehr zu verkünden gibt, den Podcast gerne beenden und möchte unseren Lauschern mit auf die Reise ins Wochenende geben. Verfolgt den Werdegang von Florian Schmidt-Sommerfeld. Das ist eine sehr positive Entwicklung festzustellen. Freut mich sehr. Meinen könnt ihr nicht verfolgen, denn ich hab frei. Kretsche.
Vielleicht könntest du ja irgendein Amt bei den Füchsen Berlin übernehmen. Als
du, pass auf, ganz kurz noch abschließend. So. Da meldet sich doch der DOSB bei mir. Deutscher Olympische Sportbund. Ja. Es ist tatsächlich so, die haben Antrag jetzt gestellt. Und zwar schon für die Olympischen Spiele 2024.
Ja, jetzt kommt wieder dein Duathlon, oder was? Das kannst du dir direkt in die Haare schmieren mit deinem Duathlon.
Aber war gut, ne?
Ja, war gut. Mir hat aber auch jemand geschrieben, er hat meine Analogie verstanden. Mit diesen 10 Sekunden, die der Schwimmer sich noch draufpacken muss,
das
Gina natürlich weniger.
Das gehört nicht in eine Sonderfolge. Hier ist Fußball, 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 Taktik, Taktik, Taktik.
War schön. Hat wieder Spaß gemacht. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende, lieber Frank.
Ja, dito, Florian.
Tschüss, liebe Lauscher.
Ciao.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals. War das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm. Oh,
Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lauscherpiff, Lauscherpiff. Inhalt. Lauscherpiff.